Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Dulzuk Lingpa, der sagte: Vermeide bedeutungslose Beschäftigungen und suche den Weg zu spiritueller Freude. Die Dinge dieses Lebens vergehen rasch. Entwickle das, was dir für immer hilft. Ich denke, in den letzten Monaten und Wochen hat uns etwas, was wir von der Pandemie vielleicht lernen können, ist einfach zu sehen, was uns hilft in solchen Zeiten. Sonst haben wir oft unsere persönlichen Krisen, die ein oder andere, aber dass wir sozusagen eine kollektive Krise durchwandern müssen, die dann jeden von uns ein Stück weit betrifft, die einen mehr, die anderen weniger, da merken wir, welche inneren Ressourcen wir haben. Wir waren ja sehr auf unsere inneren Ressourcen zurückgeworfen. Zum Glück hat unsere Gesellschaft auch gesellschaftliche Ressourcen. Es gab immer genügend zu essen und solche Dinge. Und das ist schon sehr viel wert. Aber wir brauchen auch innere Ressourcen, um mit solchen Zeiten umzugehen. Zeiten, wo das Gewohnte zusammenbricht, wo sich so vieles verändert, worauf wir uns sonst so verlassen, aus dem wir unser Leben stricken. Begegnungen, Zusammenkünfte, Unterhaltungen, Aktivitäten, soziale Kontakte, das ist so enorm wichtig. Und dadurch, dass das jetzt weggefallen ist, ist etwas, sind doch für viele ganze Säulen für ihr Wohlbefinden weggebrochen. Und in solchen Zeiten, wo wir auf uns zurückgeworfen sind, da vermissen wir manchmal Qualitäten, die uns stützen, oder wir erleben Qualitäten, die wir haben, als stützend. Und in dem Sinne, und welche Qualitäten sind das? Das sind Qualitäten und Fähigkeiten, Kräfte, mit denen ich mich beruhigen kann, weil wenn mich etwas außer Bahn wirft, dann bin ich sehr unruhig, rastlos, unstetig, da habe ich kein Zentrum mehr. Ich brauche Kräfte, ich brauche Fähigkeiten, mit denen ich mich wieder zentrieren kann, mich wieder beruhigen kann und darüber auch wieder klar werden kann, was und wie gilt es zu handeln. Ich brauche Kräfte, die mich wieder innerlich stabilisieren, und die finden wir in solchen Zeiten wirklich nur innen. Wie ich in mein inneres Gleichgewicht wieder zurückkommen kann. Und das hat sehr viel damit zu tun, was wir heute und gestern gemacht haben, dass wir uns immer wieder körperlich beruhigen, auch wenn es innen drin ein bisschen tobt, dass wir uns im Geist beruhigen, dass wir Gedanken zur Seite stellen können. Das heißt nicht, dass wir nie denken sollen oder dass Gedanken etwas Verkehrtes sind. Nur wenn wir sehr aufgewühlt sind, dann kreisen sie, sie sind wild, sie treiben uns irgendwo hin und oft können wir sie gar nicht mehr reflektieren. Sie haben uns, sie treiben uns vor sich her, statt dass wir sie hilfreich einsetzen können. Wir wollen auch in solchen Zeiten, was wir auch brauchen, ist eine Fähigkeit der Flexibilität. Es hat sich etwas Gravierendes verändert und kann ich mit dieser Veränderung mitgehen. Das hat nichts mit Beliebigkeit zu tun. Das hat mit der Fähigkeit zu tun, mich an die neuen Umstände anzupassen. Wie kann ich hinter diesen Bedingungen Stabilität bewahren? Wie kann ich in diesen Bedingungen Klarheit erlangen? Wie kann ich unter diesen Bedingungen integer bleiben, zu meinen Werten stehen, in der Klarheit, in die Klarheit wiederfinden? Dafür brauchen wir Flexibilität, dass wir zulassen können, dass sich etwas verändert hat, weil die Veränderung hat stattgefunden. Wir werden gar nicht mehr gefragt, ob wir damit einverstanden sind. Ja? Also sowohl mit was das Virus anbelangt, das ist einfach da. Das kann man leugnen, aber ein Blick in die Krankenhäuser zeigt, es ist da. Es ist irgendwann schwierig zu leugnen, finde ich persönlich, aber man kann das natürlich. Es ist auch ein Versuch, damit umzugehen. Ich leugne, dass das da ist. Ich will es nicht wahrhaben, aber nachdem in irgendwie der ganzen Welt doch sehr viele, der Großteil der Menschen, die ja, ich vertraute vielleicht auch der Wissenschaft, weil ich selbst Wissenschaftler mal war, das wirklich erkennen und nachweislich erkennen können, dann ist es da. Dann heißt es, das zu akzeptieren. Wie ich damit umgehe, ist dann natürlich noch eine zweite Frage, aber wer weiß schon da, was richtig ist. Im Nachhinein sind wir oft schlauer. Aber wenn wir mit etwas Neuem konfrontiert sind, dann müssen wir Handlungen in Angriff nehmen und dann aus diesen Handlungen lernen. Also es wurde für uns entschieden und das heißt, okay, was mache ich dann mit dieser Situation? Ich habe die, möchte die Flexibilität haben, dann mit dieser Situation umzugehen. Ich kann mir viele Situationen in dieser Welt ein vorstellen, in der es noch viel gravierender wäre, wenn ich jetzt in Hongkong leben würde zum Beispiel, wo mir meine Grundrechte, demokratischen Rechte wirklich genommen werden. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde. Wahrscheinlich würde ich mich bemühen, auszureisen. Also wir haben eine Situation, die sehr gravierend ist und dennoch fühle ich mich immer noch an einem Platz. Ich möchte nirgendwo anders sein als hier. Und dennoch, wir brauchen innere Ressourcen, um mit so etwas umzugehen. Und die entwickeln wir, die können wir entwickeln durch diese Praxis. Nur, es ist wichtig, dass wir diese Praxis entwickeln in Zeiten, wo es auch nicht ganz so gravierend ist. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll, wenn wir schon völlig durcheinander und völlig verängstigt und sind, dann mit dieser Praxis zu beginnen. Aber natürlich, wenn wir dann damit beginnen, tun wir unser Bestes. Und wenn wir schon begonnen haben, haben wir etwas, worauf wir aufbauen können. Ich denke, auf der anderen Seite ist es auch wichtig, wenn die Krise vorbei ist, den Wert zu sehen dessen und vielleicht weiter diese Kräfte zu entwickeln. Weil sie sind ja nicht nur für Krisen gut, sie sind auch für das ganz normale Leben gut. Was uns auch in solchen Zeiten sehr unterstützt, ist unsere Verbundensein. Ist, dass wir tatsächlich Beziehungen aufgebaut haben mit anderen, die tragend sind, mit Freunden, die wir anrufen können, die wir um etwas bitten können, mit denen wir reden können. Und wir können uns fragen, was führt zu solchen Verbindungen, zu Freundschaften, die tragend sind. Auch das ist etwas, was wir in unserem Leben kultivieren können, durch innere Qualitäten, mit denen wie wir auf andere zugehen. Gehen wir mit Offenheit auf sie zu, gehen wir mit Mitgefühl auf sie zu, schenken wir ihnen unsere Zeit, unser Interesse, unsere Freundlichkeit. Oder sind wir hart? Oder es betrifft nicht nur Freunde, es betrifft auch unseren Kollegenkreis, Menschen, mit denen wir arbeiten. Auch die sind tragende Säulen in solchen Zeiten. Und wir können Geduld, viele Herzensqualitäten, die wir entwickeln können und sollen auf diesem Weg, die hochgehalten werden wie Geduld und geben und Mitgefühl und teilen, die sind ganz wichtig für das Entwickeln von tragfähigen Beziehungen mit anderen. Also wir entwickeln eine tragfähige, gesunde, heilsame Beziehung zu uns selbst, aber wir entwickeln auch diese heilsame, tragende Beziehung zu anderen durch das Entwickeln bestimmter Kräfte und Fähigkeiten. Diese sind alle in uns vorhanden. Man nennt sie im Buddhismus auch die schönen Qualitäten, die schönen Qualitäten des Menschen. Und Geiz und Neid gehören nicht dazu. Und Grausamkeit auch nicht. Und Gleichgültigkeit auch nicht. Das wissen wir alle ganz intuitiv. In der Vipassana-Praxis, und ich sagte auch schon, es ist manchmal, scheint es so widersprüchlich zu sein. Wenn wir Achtsamkeit, Gewahrsein üben, öffnen wir uns allem bedingungslos, ohne Werten, ohne uns selber dafür abzuwerten, ohne gleich etwas dagegen zu tun. Auf der anderen Seite, in dem, was wir in die Welt bringen, welchen Intentionen und Geisteszuständen wir nachgeben, wählen wir aus. Wir suchen auszuwählen, wir versuchen sehr klar die Schönen in die Welt zu bringen. Die schönen Geisteszustände, wenn die Impulse aus innen kommen, sie wirklich auszuleben. Also da wählen wir aus, weil diese, wenn wir sie auswählen, bekommen sie noch eine ganz andere Kraft. Sie werden das, wozu der Geist dann neigen wird. Also die wollen wir nähren, wir wollen sie füttern, wir wollen sie in unserem Leben, dass sie sich entfalten. Also es sind zwei Dinge, die wir tun. Auf der einen Seite werden wir gewahr und achtsam und spüren, was ist und lassen zu und werden in dem Sinne offen und flexibel. Und auf der anderen Seite kultivieren wir etwas in uns. Und letztens las ich das Wort Charakterschulung und dachte, ja, das ist es ein Stück weit auch. Wir schulen unseren Charakter ein Stück weit. Was sagt man ja, ne? Wenn jemand geduldig ist oder großzügig oder hilfsbereit oder warmherzig, das ist ein Teil von deren Charakter. Aber Charakter ist auch nichts in Stein und gemeißeltes, sondern ist etwas, was sich formen lässt, je nachdem, wofür wir uns entscheiden, was wir kultivieren. Nur es braucht ein wenig Zeit. Ja, es ist etwas, was nicht von heute auf morgen geschieht und nicht dadurch, dass wir einmal in eine Richtung uns entscheiden und orientieren, sondern es ist etwas, was wir über Zeit entwickeln. Also wir müssen nicht ungeduldig zum Beispiel bleiben. Es ist nicht etwas, was uns einfach überfällt. Ja, es überfällt uns, aber es muss gar nicht so sein. Ja? Es muss nicht unsere Gewohnheit bleiben. Das ist letzten Endes eine Gewohnheit. Natürlich, jeder wird mal ungeduldig. Aber je öfter wir der Ungeduld nachgeben, desto leichter kann sie entstehen. Je öfter wir Geduld üben, ja, und das ist interessant, das können wir oft ganz an ganz vielen Stellen in unserem Alltag, desto mehr wird sich unsere Geduld auch wirklich in uns ausbreiten. Die Geduld ist dann, oder alle anderen, sind dann nichts Aufgezwungenes, sondern es ist wichtig, dass wir sie von innen heraus bejahen. Und dieses innen heraus Bejahen von solchen Geisteszuständen, dazu hilft uns etwas, was man auch die Mind-Changing Reflections nennt, also Reflexionen, die helfen, unseren Geist zu wenden. Zu wenden hin zu diesem Schönen, hin zu einem Leben, wo wir eben diese spirituellen wie sagte er, diese spirituellen Freuden kultivieren. Ja, die spirituellen Freuden, damit meint er wirklich diese schönen Qualitäten unseres Herzens. Ja, dass wir, weil wenn die da sind, ist auch Freude da. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir das erleben. Dass wir sehen, wenn wir Großzügigkeit, wirklich Großzügigkeit erleben im Herzen, dann ist da auch Freude. Wenn wir Mitgefühl erleben im Herzen, dann ist da auch Freude. Wenn wir Geduld erleben, ja, da ist Weite, da ist Gelassenheit, da ist Freude. Und was dem natürlich oft entgegensteht, sind unsere alten Tendenzen. Jede Änderung, ja, unseres Charakters ist natürlich etwas, was etwas Zeit braucht. Dem stehen natürlich die anderen Kräfte entgegen, die einfach eine Geschichte haben. Ja? Sind Gewohnheiten, die dem entgegenstehen. Und wir brauchen etwas, einen längeren Atem. Am besten, wir wählen uns eines Mal aus und bleiben bei einem Mal eine Weile dran. Und dann werden wir mit der Zeit merken, dass sich etwas verändert. Und eben, ich sagte schon, es gibt drei Reflexionen, die uns unterstützen sollen, dran zu bleiben. Ja, es ist interessant, dass es diese drei Reflexionen gibt, weil das zeigt auch, dass wir nicht alleine sind mit der Schwierigkeit, dran zu bleiben. Das ist eine wirkliche große Schwierigkeit. Wir brechen oft auf, ich sagte schon, am neuen Jahr, wir haben gute Intentionen, wir machen es 3 Tage, eine Woche, dann hört es meistens schon wieder auf. Ja, also ich meine da jetzt ganz mich. Ihr seid, haltet vielleicht länger durch. Ja? Ich vergesse sie einfach. Und damit wir die wichtigen Dinge zumindest nicht vergessen, gibt es eben diese Reflexionen, die uns wirklich klar machen sollen, dass das eine Gelegenheit ist. Das ist die Chance, die wir haben. Und die gilt es zu ergreifen. Und diese Reflexionen kann man öfters machen. Auch das ist etwas, was seine Kraft entfaltet, wenn wir immer wieder daran denken. Und die erste Reflexion ist die Reflexion darüber, wie kostbar es ist und wie selten es ist, dem Dhamma begegnet zu sein. Und mit Dhamma meine ich einen Weg, der zum Licht führt, der rausführt aus Verwirrung, Verstrickung in die Klarheit, der rausführt oder hinführt in das Schöne. Ein Weg, den wir gehen können, das kann auch ein anderer Weg sein. Es muss nicht Buddhismus sein. Es kann auch dieser Weg ergänzt werden von anderen Wegen, die heilsam sind. Also ihr könnt das mischen, wenn ihr auch auf einem christlichen Weg seid, dann könnt ihr das mischen. Wenn ihr auf einem Sufi-Weg seid, dann könnt ihr das mischen. Wenn ihr auf einem psychologischen Weg seid, dann könnt ihr das mischen. Aber ein solcher Weg ist dennoch zu finden, ist eben nicht einfach so gegeben. Und wir können uns, also in der Reflexion geht es wieder darum, sich kurz eine Frage zu stellen oder einen Sachverhalt klar zu machen und dann das ein wenig wirken zu lassen. Und in dieser Reflexion geht es darum, sich einen Moment innezuhalten und an all die zahllosen Menschen zu denken in dieser Welt und sich zu fragen, wie viele von denen begegnen einem wirklich authentischen Weg. Und ergreifen dann auch noch diesen authentischen Weg und gehen ihn auf eine authentische Art und Weise. Selbst in Asien, ich war ja einige Jahre in Asien, in buddhistischen Ländern, war wirklich interessant zu sehen, dass nicht so wahnsinnig viele wirklich praktizierten. Ja? Also es ist noch nicht mal ein Garant, dass man dem Dharma trifft und dann auch wirklich ihn nutzt als einen Pfad. Es hat eben einen Unterschied. Ich weiß davon, ich weiß von Befreiung, ich weiß von Karma, ich weiß von all diesen Sachen, aber ich setze es nicht um. Ich lasse es nicht wirklich tief in mich rein. Ich mache es nicht zu meiner Praxis. Oder nur einen so kleinen Teil oder einen Teil mit einem destruktiven Hintergedanken. Da denke ich an verschiedene Dinge, also um das jetzt nicht allzu sehr auszuweiten. Und genau das Gleiche gilt für zum Beispiel das Christentum. Es kann ein authentischer Weg sein zur inneren Befreiung, zum Mitgefühl, zur Weisheit. Es kann aber auch alles andere sein, so wie wir das in allen Religionen sehen. Ich habe vor vielen Jahren mal in einem christlichen Altersheim, Kloster, geputzt. Das war ein kurzfristiger Job. Und der hat mich wirklich in die Zimmer von sehr alten Nonnen gebracht, die lange, viele, viele Jahre Nonnen waren. Und es war sehr auffallend, es gab solche, die waren sehr verbittert, sehr hart mit sich, mit anderen, haben ständig genörgelt und rum, also waren voller Aggression. Und dann gab es andere, die waren ganz leicht, voller Liebe und Freude. Das war unglaublich interessant für mich. Und das zeigt, wir können wirklich verschiedene Wege wählen. Es kommt darauf an, was wir daraus machen, was es für uns bringt. Also wir müssen nicht nur dem Dharma begegnen oder einem anderen Weg, wir müssen ihn auch praktizieren wollen. Und dieses Praktizieren wollen ist auch nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob wir haben, natürlich haben wir ein bisschen Möglichkeit, das zu beeinflussen, aber es sind auch viele Kräfte dagegen. Wir brauchen dann auch die Bedingungen, um zu praktizieren. Und das ist etwas, was wir viele, viele Menschen in dieser Welt gar nicht haben. Und auch für uns selbst gilt das. Es ist sehr interessant, mit diesem Pandemie auch zu sehen. Retreatzentren sind geschlossen. Wenn sie überhaupt überleben, gibt es irgendwann wieder Retreats, wenn sie überleben. Das ist nicht, noch nicht gesagt. Das geht sehr an die Substanz, auch von den Zentren. Dann müssen wir natürlich auch in der Lage sein, dorthin zu gehen. Es braucht ja immer etwas. Es braucht, dass wir Urlaub nehmen können, dass wir all die Personen und Tiere, für die wir verantwortlich sind, unterbringen können. Und wir brauchen auch Ressourcen oft, materieller Art. Also wir brauchen viele Dinge, um praktizieren zu können. Und wenn wir in einer solchen Situation sind, dann ist das kostbar. Ja? Und wenn wir uns dessen bewusst sind, ah, das ist jetzt kostbar, dann nehmen wir diese Chance wahr. Ich weiß nicht, wenn das vor 2 Jahren gewesen wäre, ob es Zoom-Alternativen gegeben hätte. Mit Skype habe ich es mal probiert, auch mit einem anderen Möglichkeit Jiu-Jitsu, die irgendwie Open Source ist und sonst wie, da war nichts zu machen. Das wäre völlig zusammengebrochen bei hier 56 Teilnehmern. Ja. Dass es jetzt ist, machte dies hier überhaupt möglich. Oder vor 5 Jahren oder 10. Da wären wir einfach in der, ja, das wäre nicht möglich gewesen. Also auch wenn das für viele von uns so ein bisschen nicht so ganz das Gleiche ist, und auch für mich, ich würde euch gerne mehr spüren, ich würde euch gerne mehr erleben, es wird mir irgendwie mehr Saft geben, ja. ist gerade das Beste, was wir machen können. Und wir nehmen einfach das und schauen, dass wir das Beste draus machen. Wir nehmen diese Gelegenheit und wertschätzen sie, auch wenn es manchmal nervt, vor dieser Kiste zu sitzen. Also mich. Bin nicht so der Fan. Die nächste, das ist eine Reflexion, die wir machen können. Die Kostbarkeit, wie viele die Bedingungen es braucht, dass wir dem Dharma begegnen. Und wenn ich für mich schaue, in meinem Weg, es hätte viele, viele Möglichkeiten gegeben, dass ich dem Dharma nie begegnet wäre. Oder ich weiß, ich bin ihm in noch jüngeren Jahren begegnet, ja, durch Erzählungen von Freunden, und es hat mich nicht interessiert. Ja, ich hätte schon früher beginnen können. Ich habe früh begonnen mit 27, aber ich hätte auch noch früher beginnen können. Ja. Ich habe es nicht erkannt als etwas Wertvolles. Und das ist etwas, was wir nicht wirklich in der Hand haben. Ihr kennt das vielleicht, ihr erzählt Freunden oder Partnern, hey, da ist was ganz Tolles, das wäre doch was für dich. Und die sagen, nee, danke. Ja? Die erkennen das nicht. Vielleicht ist es auch nichts für sie. Ja? Aber sie erkennen es auch nicht. Es kann beides sein. Also wir können immer mal wieder daran denken, und das gibt uns so ein bisschen auch die Motivation, jetzt dran zu sein. Und die nächste Kontemplation gibt uns nochmal diese Motivation, jetzt dran zu sein und nicht zu sagen, ja dann, später. Wenn die Umstände besser sind, passender sind, wenn es leichter ist, wenn es wieder Retreats gibt und was weiß ich. Das ist die Reflexion über die Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit, von der wir alle wissen, die wir alle direkt sehen können, dass jeder Tag vergeht, dass wir mit jedem Jahr älter werden. Und ab einem gewissen Punkt merken wir auch, die Fähigkeiten lassen nach, Körper, geistig. Und das sagt uns auch, wenn ich praktizieren will, ja wann? Ich weiß gar nicht, ob ich das nächste Jahr noch erlebe. Für mich, ich weiß nicht, wie lange ich noch lehren kann. Geschweige denn praktizieren oder andersrum. Praktizieren, geschweige denn lehren. Und das gibt uns ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit nachzudenken, ist es möglich jetzt, also Raum zu schaffen für die Praxis. Wenn nicht jetzt, wann dann? Manchmal ist wirklich keine da. Ja? Manchmal sind wir gefordert von anderen Situationen und die Möglichkeit, Retreats zu machen, ist sehr klein, aber wir können immer praktizieren. einfach oft in etwas abgewandelter Form. Ein Beispiel für mich ist da Kamala Masters, eine amerikanische Vipassana-Lehrerin, die in ihren jungen mittleren Jahren mit der Situation konfrontiert war. Sie wollte praktizieren, aber sie hatte 3 und dann später 4 Kinder und war alleinerziehend. Und um die durchzubringen, weil die Väter in diesem Fall, das ist eine längere Geschichte, warum, zahlten auch keinen Unterhalt. Sie hatte 2 Fulltime-Jobs, das ist dann das, was man in Amerika nur hinkriegt, 2 und noch diese Familie. Sie hatte wirklich keine Zeit zu praktizieren, formal. Aber sie hatte eine starke Verbindung mit einem sehr großen und wichtigen Lehrer, Munindraji, und er besuchte sie eines Tages in ihrem Zuhause und fragte sie, wo hältst du dich am meisten auf in Zuhause? Und sie sagte, am Spülbecken. Es gab offensichtlich nicht genug Geld für eine Spülmaschine. Also spülte sie all das Geschirr für 5 Personen. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel das ist. Also ich stöhne ja schon immer bei 1 oder 2 Personenhaushalt, ja. Aber 5, da ist wirklich viel zu tun. Und er stellte sich neben sie und sie machten eine Spülmeditation daraus. Also wir können wirklich erfinderisch sein, wenn wir wollen. Schauen, wo kann ich diese Praxis von innehalten, von mich zuwenden zu diesem Moment, wo kann ich das praktizieren? Es muss nicht das Kissen sein. Aber wenn es das Kissen sein kann, ist das auch wunderbar. Und sobald es ihr möglich war, fing sie dann auch an, längere Retreats zu machen. Und sie ist heute wirklich eine sehr anerkannte und bekannte Lehrerin in den USA und auch zum Teil in Europa. Also diese Reflexion über die Vergänglichkeit, wo wir uns klar machen, dass diese Vergänglichkeit natürlich auch uns trifft. Wir wissen nicht, wie es für uns weitergeht, wann wir unser Ende erreichen. Ja, zum Teil einfach unser Lebensende erreichen und wann sich unsere Bedingungen so ändern, dass wir nicht praktizieren können. Es ist nichts in Stein gemeißelt, sodass wir uns ernsthaft fragen, gibt es nicht doch die Möglichkeit, ja, zu praktizieren und uns die Zeit schaffen. Und da finde ich so schön, was Dulzuk Lingpa sagt, vermeide bedeutungslose Beschäftigungen. Und wir können uns alle selber fragen, von unseren vielen, vielen Beschäftigungen, welche ist so bedeutungslos, dass ich sie einfach lassen kann, um Raum zu schaffen für die Praxis. Und natürlich hängen wir an jeder Beschäftigung, weil sonst würden wir es ja nicht tun. Und manche sind auch notwendig, an denen wir nicht so sehr hängen zwar, aber die wir machen müssen. Aber welche können wir lassen? Wo können wir vereinfachen unser Leben? Und Einfachheit ist in dem Sinne auch eine ganz wichtige Praxis, die eben Raum schafft für das, was uns wichtig ist. Da können wir alles selber schauen. Einfacher kochen, einfacher aufräumen, vieles in unserem Haushalt, was wir gar nicht so brauchen und schätzen, was einfach irgendwie rumliegt in irgendeiner Ecke, aber dann doch irgendwie immer wieder aufgeräumt und abgestaubt und sortiert werden will, es einfach rauszutun. Also es sind alles so kleine Beispiele, die sich auf meinen Alltag natürlich beziehen. Ihr könnt bei euch einfach ganz individuell schauen, gibt es da etwas, was ich lassen kann? Ja. Und die letzte Reflexion, von der immer wieder gesprochen wird, ist die Reflexion über Karma. Und Karma im Sinne von dem Verständnis, dass wie wir handeln, das aus welcher Motivation vor allen Dingen, aus der heraus wir handeln, aus welchem Geisteszustand heraus wir handeln, das setzt eine Energie frei, die in die Zukunft wirkt. Vor allen Dingen auf uns selbst, rein psychologisch schon. Ich sagte schon zu Beginn, dass wie wir jetzt handeln, wenn ich ungeduldig handle und immer wieder, dann stärke ich die Tendenz zur Ungeduld. Und das fühlt sich eben in mir so an, eben unruhig, eng, getrieben, unklar. Wenn ich immer wieder die Arbeit mache mit der Ungeduld, wenn sie da ist, sie zu spüren, sie zu erleben, zu halten, indem wir atmen, indem wir den Körper spüren, den Kontakt mit dem Boden spüren, bis diese Ungeduld sich auflöst, dann entsteht wieder Ruhe und wir warten einfach. Wir geben ihm Zeit. Dann wird diese Geduld öfters entstehen. Und unsere Weisheit schaut natürlich immer wieder hin, ist das die Geduld und das Zeitgeben noch angebracht oder wann, weil irgendwann kommt auch die Zeit zu handeln. So ist es auch hier wieder nicht immer nur warten, abwarten, ja, sondern manchmal kommt auch die Zeit zu handeln. Aber aus welcher Motivation heraus kommt das? Aus welcher Klarheit kommt das? Habe ich die Situation durchdacht? Sehe ich, jetzt kann man nicht mehr warten. Jetzt muss gehandelt werden. Oder ist es einfach nur, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Lust mehr. Ich kann diese Ungeduld nicht mehr ertragen. Das wäre eine andere Motivation. Und diese über Karma, sagte der Buddha, ist eines der eindrücklichsten Verse, die wir im Dhammapada finden. Und dieser heißt, Geist geht allen Dingen, allen Ereignissen voran. Rede oder handle mit einem unreinen Geist. Und Leid wird dir folgen, wie der Wagen den Ochsen folgt, der ihn zieht. Da ist ein direkter, unvermeidbarer Zusammenhang. Der zweite Vers lautet, Geist geht allen Dingen, Ereignissen voran. Rede oder handle mit einem friedvollen Geist. Und Glück wird dir folgen, wie der Schatten dir folgt. Wie ein Schatten. Und ein Schatten folgt uns überall hin. Außer wir treten in einen anderen Schatten. Aber ihr merkt schon auch hier, das ist ein direkter Zusammenhang. Wenn wir in der Sonne gehen, dann folgt uns der Schatten. Wir können es nicht vermeiden. Also das ist ein direkter Zusammenhang. Weil wenn wir diese heilsamen Geisteszustände in uns fördern, dann entsteht durch die geistigen Zustände in uns schon Weite, Glück und Frieden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es auch um uns herum entsteht, steigt. Wobei dafür gibt es keine Garantie, weil dann noch so viele andere Bedingungen eine Rolle spielen. Ja? Aber in uns entsteht auch nicht nur eine heilsame Energie, sondern auch eine starke innere Kraft. Weil wenn wir mit diesen heilsamen geistigen Zuständen verbunden sind, dann können uns widrige Ereignisse nicht so erschüttern. Sie können uns nicht so vernebeln. Sie können uns nicht so ergreifen. Also sie tragen auch enorm zu unserer inneren Stabilität bei. Das ist etwas, was ich in dieser Zeit begriffen habe, dass sie auch dafür so zentral und wichtig sind. Also wir können ihr habt jetzt viele Reflexionen kennengelernt und Kontemplationen. Ein Kurzretreat mit vielen Kontemplationen, die wir machen können, mit denen wir uns motivieren können, ausrichten können und immer wieder auf diesen Weg bringen können. Natürlich verlassen wir den Weg. Natürlich vergessen wir den Weg. Ja? Aber wir können uns dann mit Hilfe dieser Reflexionen wieder auf diesen Weg bringen. Und ich mache das bis heute. Immer wieder. Ja? So, vielleicht nicht mehr so grob wie früher, aber so feiner. Hey, ja? Was ist wirklich wichtig? Was zählt für dich? Und spüre dann wieder diese innere Kraft, die durch diese Ausrichtung kommt. Lass uns einen Moment still sitzen und das ein bisschen sacken lassen.